Ich finde es wunderschön, dass heute so viele gekommen sind. Nicht nur, weil wir jetzt so ein bisschen an den Heizkosten sparen, sondern vor allem, weil es so wichtig ist, dass wir das Wort Gottes hören. Denn wir haben es gerade eben noch einmal gehört. Der rettende Glaube, auch durch die Täuflinge, sie haben es bezeugt, kommt letztendlich aus dem Wort Gottes. Die Wege dorthin sind oft ganz unterschiedlich. Aber letztendlich gilt es, Jesus Christus, wir haben es schon gehört, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn, dass wir ihn kennenlernen. Ja, heute ist ein besonderer Sonntag hier. Am Ende des Matthäus-Evangeliums ist der sogenannte Missionsbefehl. Der lautet ja, dass man als Christ hingehen soll zu den Menschen, nicht nur warten, dass vielleicht mal zufällig einer vorbeikommt bei sich zu Hause, hingehen zu den Menschen, um sie auf Jesus anzusprechen, um ihnen das Evangelium zu verkündigen. Und diejenigen, denen das Wort Gottes zu Herzen geht, die sich bekehren, die sollen dann, das ist der zweite Schritt dort am Ende des Matthäus-Evangeliums, die sollen dann genau das, was wir heute praktiziert haben, getauft werden. Glaube und Taufe sind sehr eng miteinander gekoppelt. Der Glaube rettet, die Taufe bezeugt meine Rettung. Es ist immer so, dass äußere Dinge, wie beispielsweise eine Taufe, können nicht erretten. Es ist das Herz, das Innere, was angesprochen werden muss, wodurch man gerettet wird. Und der Herr Jesus hat seinen Jüngern, seinen Aposteln den Befehl gegeben, diese Botschaft weiterzugeben, Jünger zu machen, sie zu taufen und weiterhin zu belehren. Und in Apostelgeschichte 1 heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Schon vorher, am Ende des Matthäus-Evangeliums, heißt es, wir sollen alle Völker zu Jüngern machen. Da wird immer wieder in der Bibel schon angesprochen, dass dieses Heil alle Menschen erreichen soll. Wir haben hier verschiedene Nationalitäten vor uns, verschiedene Geburtsorte. Das Evangelium soll allen Menschen verkündet werden. Egal welche Herkunft, egal was vorher gewesen ist, jeder soll die Chance bekommen, Gott persönlich kennenlernen zu dürfen. Und wenn wir heute insbesondere das 10. Kapitel in der Apostelgeschichte uns noch einmal betrachten, die beiden letzten Sonntage haben wir auch schon aus dem Kapitel einiges entnommen. Wir gehen ja zurzeit seit Anfang des Jahres die Apostelgeschichte durch, um einmal zu sehen, wie das so war am Anfang, wie die Gemeinde entstanden ist. Die Evangelien berichten von Jesus, von seinem Leben. Die Apostelgeschichte, man kann es am Wort erahnen, spricht in erster Linie von den Zeichen und Wundern, von dem Predigen, von dem Wirken der Apostel, wie Gemeinde entstanden ist, wie der Heilige Geist Menschen in die Gemeinde berufen hat. Und wenn wir jetzt einmal Kapitel 10 aufschlagen, zum eigentlichen Predigttext heute kommen, dann ist mir heute Morgen noch etwas eingefallen, was vielleicht dieses Kapitel etwas beschreiben könnte. Wisst ihr, was am 9.11.89 passiert ist? Wer weiß es? Mauerfall. Die Mauer, die Deutschland trennte, wurde geöffnet. Jahrelang, jahrzehntelang gab es ein Westdeutschland, ein Ostdeutschland. Und endlich kam der Tag, manche haben es kurz vorher noch gar nicht geahnt, dass plötzlich aus zwei wieder eins wurde. Es war eine Wiedervereinigung. Eine ganz dolle, freudige Sache. Schon wieder etwa 36 Jahre her. Ich weiß noch genau im Fernsehen, wie die Trabis plötzlich alle rüberkamen, wie alle jubelten, endlich wieder ein Deutschland. Und das erleben wir eigentlich auch in der Apostelgeschichte 10. Denn der überwiegende Teil bis dahin in der Bibel beschäftigt sich im Wesentlichen immer nur mit dem Volk Israel. Am Anfang, vor rund 2000 Jahre vor Christus, als Abraham lebte, hatte Gott diesem Abraham erwählt, dass aus seinen Nachkommen das Volk Israel entstehen sollte. Und Gott hatte den Gedanken, aus der Masse der Menschheit einen kleinen Teil abzuzweigen und sich ganz besonders um die zu kümmern, ihnen zum Beispiel die wunderbaren Gesetze zu geben, die 10 Gebote und die weiteren Vorschriften, sie zu unterrichten, dass es einen lebendigen Gott gibt. Der Rest der Welt war mehr oder weniger im Götzendienst verstrickt. Die machten sich ihre eigenen Götter. Aber wir wollen auch an den Gott der Bibel glauben, an den einen einzigen Gott, der sich uns in Jesus Christus gezeigt hat. Aber Gott hat dem Abraham schon damals gesagt, nicht nur dieses Volk, es war das Volk Israel, sollte gesegnet werden, sondern dieses Volk sollte auch ein Segen für die umliegenden Heiden sein, für den Rest der Welt. Und das erleben wir jetzt offiziell in Apostelgeschichte 10, wo wir die beiden letzten Sonntage schon gehört haben, wie der Apostel Petrus wirklich überzeugt werden musste von Gott, dass es nicht nur die Juden gibt, die Gott liebt, sondern dass Gott die ganze Welt liebt. Einer der bekanntesten Verse, Johannes 3,16 heißt ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, eben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Nicht nur ein bestimmtes Volk, nein, die ganze Welt sollte diese Möglichkeit haben, den lebendigen Gott durch Jesus Christus kennenzulernen. Und auf der anderen Seite war es nicht nur Petrus und seine Geschwister, Brüder aus dem Volk Israel, die auch an den Glauben zu dem Herrn Jesus gekommen sind, die eine Reise nach Caesarea unternommen haben, sondern dort in Caesarea, so sagt uns das Wort, gab es einen italienischen Hauptmann. Damals hatte Italien als Weltmacht auch Israel beherrscht, der allerdings, so sagt uns die Bibel, fromm war, gottesfürchtig und der den Juden Gutes tat. Im Gegensatz zu vielen, vielen anderen römischen Soldaten und anderen, die dort waren. Und beide haben von Gott auf sehr ausdrückliche Art und Weise erfahren, sie sollen zueinander kommen. Und jetzt ist Petrus dort, wir haben es auch letztes Mal schon gehört, um das Evangelium zu verkündigen, was bis jetzt eigentlich nur in Jerusalem, in Judäa, in Samaria, in der Umgebung gesagt worden ist, Galiläa. Aber jetzt sind wir hier bei einem Heiden zu Hause. Er hat ähnlich wie hier sein großes Wohnzimmer voll von Menschen gepackt, alle, die ihm nahestehen, damit Petrus ihnen diese frohe Botschaft sagen sollte. Und da fange ich jetzt mal an. Unser Thema ist eigentlich ab Kapitel 10, Vers 36. Ich möchte aber die zwei Verse davor auch noch lesen. 34 und 35. Da tat Petrus den Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Und den weiteren Text von Vers 36 bis 48, nur diesen Bibeltext habe ich mal nach einer etwas moderneren Übersetzung genommen, Neues Leben. Da heißt es im ersten Vers: Ihr habt Gottes Botschaft für das Volk Israel gehört, von dem Frieden durch Jesus Christus, der Herr über alle ist. Das ist der erste Vers aus unserem heutigen Abschnitt. Und die gesamte Überschrift für den heutigen Tag würde ich vielleicht so formulieren: Jeder, der an ihn glaubt, empfängt durch seinen Namen Vergebung der Sünden. Christus ist der Herr aller Menschen. Christus ist der Herr aller Menschen. Das sehen wir hier in diesem ersten Vers. Und wenn wir uns diesen Vers noch einmal anschauen: Ihr habt Gottes Botschaft für das Volk Israel gehört, von dem Frieden durch Jesus Christus, der Herr über alle ist. Was ist bei der Botschaft Gottes das Entscheidende? Es ist der Friede, der durch Jesus Christus möglich ist. Und das können wir in Römer 5, Vers 1 lesen. Da ist auch von diesem Frieden die Rede. Und da lesen wir: Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich brauche euch nicht verraten, ihr wisst es selber. Wenn man die Medien anmacht, alle sprechen so vom Frieden, Friedensverhandlungen en masse. Aber die Realität sieht leider ganz anders aus. Ich habe mal gegoogelt, es sind über 90 Länder aktiv im Krieg zurzeit beteiligt, so viel wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Es sieht finster aus. Der Mensch kann irgendwie nicht im Frieden mit dem Nächsten leben. Auch wenn jeder wahrscheinlich sagen würde, nein, ich bin doch für den Frieden. Aber was ist offensichtlich notwendig, um wirklich einen tiefen Frieden zu bekommen? Wir lesen hier in Römer 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden. Der Glaube ist eine unabdingbare Voraussetzung, um wirklich im Herzen, im Inneren zur Ruhe zu kommen. Wir haben es auch teilweise von den Täuflingen gehört, vorher treibt einen doch irgendwie eine Unruhe, man probiert das und das und das, irgendwie merkt man, man hat alles und ist doch nicht erfüllt. Es geht darum, dass man in Gott ganze Erfüllung, ganzen Frieden findet. Und es ist der Glaube, der einen gerecht macht. Wir sind aus Glauben gerechtfertigt worden. Wisst ihr eigentlich, was eigentlich die größte oder Sünde ist, die man begehen kann? Wir hörten vorhin schon mal was von Selbstmord. Ja, das wird menschlich so gesagt. Aber wenn wir in Johannes Kapitel 16 hineinschauen, da sagt der Herr Jesus, was das eigentliche Grundproblem von uns Menschen ist. Was ist die eigentliche Sünde? Er sagt, der Heilige Geist wird kommen, um zu überführen von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Die eigentliche Sünde, womit alles beginnt, ist nicht an Gott zu glauben. Lesen wir schon auf den ersten Seiten der Bibel, wie der Mensch jemand anders vertraute. Und damit begann die ganze Not, die Trennung von Gott. Das erste ist an Gott, nicht an einen selbstgemachten Gott, sondern den Gott der Bibel. Er offenbart sich uns im Wort Gottes, an ihn zu glauben. Er ist uns extra nahe gekommen in Jesus Christus. Er hat am Anfang durch Propheten zu uns Menschen gesprochen. Aber dann hat er es zur Chefsache erklärt. Er ist selber in Jesus Christus Mensch geworden. Jesus hat uns gezeigt, wie Gott ist. Ich und der Vater sind eins, sagt er. Der Glaube an Jesus Christus ist die Voraussetzung, um wirklich zum Frieden zu kommen. In Johannes 17 lesen wir in Vers 3 den bekannten Vers. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Glauben heißt, sich auf ihn einlassen. Ich will sagen, das ist ein starker Glaube, nicht ein für Wahrheiten, für eine Möglichkeit, dass es Gott geben könnte. Es ist viel mehr. Es ist ein totales Vertrauen auf diesen Gott, der es gut mit uns Menschen meint. Und da gilt es eben zuerst, ihn zu erkennen. Und dazu ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes hören und lesen, dass wir mit Glaubensgeschwistern uns austauschen. Wie hast du Gott erfahren und wie kann ich ihn kennenlernen? Wir lernen den Vater im Himmel kennen durch seinen Sohn Jesus Christus. Haben wir ihn, haben wir auch den Vater. Aber wie kann so ein Frieden aussehen? Ein Friede, der durch den Glauben an Jesus kommt. Das ist übrigens ein Friede, der hier schon beginnt, aber sich in die Ewigkeit fortsetzt. Und wenn ich Römer 12 schaue, dann sehen wir mal ganz praktisch, was das bedeutet. Es gibt grundsätzlich erstmal, dass wir Frieden mit Gott finden, zwischen Gott, unserem Schöpfer und uns Menschen, seinen Geschöpfen. Und daraus resultiert dann auch der Friede untereinander, Mensch mit Mensch. Auch bei Menschen, die sich vielleicht bisher fremd waren, die sich vielleicht sogar feindlich gesinnt waren. Dazu heißt es in Römer Kapitel 12 in den Versen 17 und 18, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so sei schadenfroh. Nee, so steht es ja hier gar nicht. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und warum sollten nicht wir, du und ich, damit anfangen? Wir haben den ersten Vers gehört, die anderen werde ich etwas schneller durchgehen. Apostelgeschichte 10, Vers 36, noch einmal. Ihr habt Gottes Botschaft für das Volk Israel gehört, von dem Frieden durch Jesus Christus, der Herr über alle ist. Wie ich schon anfangs sagte, Kapitel 10 macht deutlich, nicht nur eine bestimmte Gruppe, nicht nur auserwählte Personen, sondern Christus ist der Herr aller Menschen. Wir lesen mal weiter und hören jetzt wichtige Ereignisse im Leben Jesu, die Petrus dem Cornelius und den dort Versammelten mitteilt. Da fängt es an in Vers 37. Ihr wisst, was überall in Judäa geschah, angefangen in Galiläa, nachdem Johannes der Täufer zu predigen begann. Er sagt, ihr wisst es ja bereits. Ich weiß nicht, ob du es auch weißt, was sich alles zugetragen hat mit dem Herrn Jesus. Wenn nicht, fang doch an, die Evangelien zu lesen. Komm in die Gottesdienste, in die Bibelstunden. Es ist wichtig zu wissen, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Vers 38. Und ihr wisst auch, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren. Denn Gott war mit ihm. Alles sehr in Kurzform, weil er ja sagt, ihr wisst ja eigentlich schon davon, ihr habt es ja schon gehört. Vers 39, wir Apostel können bezeugen, was er in ganz Israel und in Jerusalem getan hat. Die Apostel waren Augenzeugen des Herrn Jesus. Von dem Moment an, wo er gedient hat mit etwa 30 Jahren, waren sie bei ihm, sie haben mit ihm gegessen, getrunken, sie haben seine Worte gehört, seine Taten erlebt. Sie können bezeugen, was er in ganz Israel und in Jerusalem getan hat. Bis zu einem kleinen Grade können wir auch heute bezeugen, was unsere drei Täuflinge erlebt haben. Denn wir haben es hier gehört. Ist es nicht interessant, wie Gott manchmal in dem Leben eines Menschen wirkt? Mit dem einen Ziel, dass die verloren gegangene Beziehung zu unserem Vater im Himmel wiederhergestellt wird. Dieser Bruch, der am Anfang der Menschheit zwischen Gott und uns Menschen war, der soll geheilt werden. Und dazu ist Jesus Christus gekommen, um uns mit Gott wieder zu versöhnen, wieder einzumachen, dass wir den eigentlichen tieferen Sinn des Lebens erfassen, warum wir hier überhaupt auf dieser Erde sind. Nicht damit nach 70, 80 Jahren vielleicht alles vorbei ist und das war's. Nein, wir als die Krone der Schöpfung sollen den kennenlernen, der uns geschaffen hat. Und er hat für euch drei, für uns alle, die wir Jesus gehören, einen Auftrag, den wir erfüllen dürfen. Wir sollen durch unser Leben, vielleicht durch unsere Worte, Jesus bezeugen. Und dann ist etwas Außergewöhnliches bei dem Herrn Jesus. Er ist ja nur gut 3 Jahre aktiv mit seinen Aposteln umhergezogen. Und dann haben sie ihn umgebracht. Das eigene Volk, zu dem er eigentlich gekommen ist, Israel, hat ihn mit Hilfe der Römer umgebracht, indem sie ihn kreuzigten. Vers 40. Aber Gott hat ihn 3 Tage später wieder auferweckt. Danach ließ er ihn nicht vor dem Volk, sondern nur vor uns erscheinen, also vor den Aposteln, die Gott zuvor als seine Zeugen erwählt hatte. Wir waren es, die mit ihm aßen und tranken, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und nun wollen wir einmal kurz überlegen, warum kam Jesus Christus eigentlich auf diese Erde? Wollen wir mal den Apostel Paulus fragen, was er vielleicht dazu antworten würde. Warum kam der Jesus in diese Welt? Philippa, Kapitel 2, da lese ich mal die Verse 5 bis 9. Erst einmal sagt er, denn ihr, das heißt ihr, die ihr bereits Jesus nachfolgt, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Also Jesus Christus lebte ewig, er gehört mit zu dem dreieinigen Gott. Er verließ bereitwillig den Himmel und nahm Menschengestalt an. Vers 8, und in seinem äußeren Erscheinen als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Der Tod ist für jeden nicht das Letzte. Es gibt ein Weiterleben nach dem Tode, auf der einen oder anderen Seite. Für den Herrn Jesus bedeutet es, er war gehorsam seinem Vater gegenüber, er hat den Auftrag hier ausgeführt, wir werden noch kurz hören, was der eigentliche Auftrag war. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Ich hatte anfangs schon Römer 5 aufgeschlagen. Ich möchte noch einmal dort zwei Verse lesen in Römer Kapitel 5, die Verse 18 und 19, die uns deutlich machen, warum der Herr Jesus eigentlich hier war und warum er gestorben ist. Er, der doch Himmel und Erde mit dem Vater zusammen erschaffen hat, mit dem Heiligen Geist zusammen, warum hat er sich so erniedrigt? Warum hatte er das Bedürfnis, hier zu uns zu kommen? Vers 18 und 19 in Römer 5. Wie nun durch die Übertretung des einen, ich sage mal ein Geheimnis, Adam ist damit gemeint, die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen, ihr erratet es schon, es ist Jesus Christus, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, wir sind immer noch bei Adam, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, auch du und ich, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Warum muss jetzt der Herr Jesus am Kreuz sterben? Fragen wir ihn doch einmal selber. Und er möchte uns in Johannes 10 dazu eine Antwort geben. Ich lese einige Verse aus dem 10. Kapitel vom Johannesevangelium. Jesus spricht, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Der Jesus ist gestorben, um sein Leben für uns, die wir seine Schafe sind, zu lassen. Für alle Menschen, die dieses Geschenk von Jesus annehmen und ihn aufnehmen in ihr Leben, für die ist er gestorben. Er ist für die ganze Welt gestorben, aber man muss dieses Geschenk persönlich annehmen. Es ist so, dass wir alle durch und durch sündig sind. Wir können vor einem heiligen, gerechten Gott überhaupt nicht bestehen. Aber damit ist Gott nicht zufriedengestellt, denn er möchte mit uns Gemeinschaft wieder haben, in eine Beziehung kommen. Er möchte nicht den Tod eines Sünders, der sich nicht bekehrt hat, sondern er möchte, dass wir umkehren und neues Leben empfangen. Und das, indem wir den einen Gerechten begegnen, Jesus Christus, der selbst ohne Sünde war und der stellvertretend für uns die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen hat. Immer wieder begegnen wir diesen Versen, dass kein Mensch mag er noch so fromm, so gut sein, aus der Sicht des Menschen vielleicht sehr gut, aber in Gottes heiligen Augen kann keiner bestehen. Und damit können wir auch nicht durch irgendeine Religion oder durch gute Taten letztendlich Gott zufriedenstellen, sondern wir müssen auf seinen Plan eingehen, den er für uns Menschen hat, dass wir in seinem Sohn Jesus Christus die Vergebung unserer Schuld und Sünde erfahren, denn er hat sie ja auf sich genommen. Ich habe was von Jura gehört. Ich glaube, bei einem Richter ist es so, der kann nicht für eine Tat zwei unterschiedliche Menschen bestrafen. Wenn einer dafür bestraft worden ist, dann ist das okay, dann reicht das aus. Wenn der Resa und ich jetzt essen gehen würden und Resa sagt, Mensch, jetzt habe ich mein Portemonnaie vergessen. Der Wirt will von uns beiden das Geld haben. Aber wenn ich sage, ich habe heute meinen großzügigen Tag, ich lade dich ein, ich bezahle für dich, dann wird der Wirt nicht sagen, nee, das geht nicht. Er hat ja schließlich gegessen, soll er auch bezahlen. Der ist damit zufrieden. Sehr simpel ausgedrückt. Gott weiß, dass sein Sohn im Gehorsam dieses Opfer auf sich genommen hat, stellvertretend für uns dort am Kreuz wie ein Verbrecher gestorben ist, hat die Schuld der ganzen Welt dabei auf sich genommen, denn er selber hatte keine eigene Schuld. Aber weil die Schuld bezahlt ist, weil er gerecht war, konnte der Tod ihn nicht halten. Und am dritten Tage wurde er auferweckt, ist er auferstanden. Apostelgeschichte 10, Vers 40. Aber Gott hat ihn 3 Tage später wieder auferweckt. Danach ließ er ihn nicht vor dem Volk, sondern nur vor uns erscheinen, die Gott zuvor als seine Zeugen erwählt hatte. Wir waren es, die mit ihm aßen und tranken, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und er befahl uns, überall zu predigen und zu bezeugen, dass Jesus von Gott zum Richter über alle Menschen, Lebende und Tote, bestimmt ist. Der Jesus ist unser Retter, wenn wir dieses Geschenk annehmen. Er wird aber auch die ganze Welt richten. Ich habe hier noch das Johannesevangelium aufgeschlagen. Da kann ich das einmal kurz lesen. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welcher er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, Vers 24, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wer darauf aber nicht eingeht, der wird einmal die ewige Gottesferne erleben müssen. Und das wünsche ich keinem Einzigen. Zurück zur Apostelgeschichte, zu unserem heutigen Text, Kapitel 10, und zwar ab Vers 43. Er, der Jesus, ist es, der die Propheten vorausgesagt haben und von dem sie sagten, dass alle, die an ihn glauben, durch seinen Namen die Sünden vergeben werden. Jeder, der an ihn glaubt, empfängt durch seinen Namen Vergebung der Sünde. Ich finde, das ist vielleicht der wichtigste Satz aus meiner Sicht in diesem Abschnitt hier in Vers 43. Jeder, ohne Ausnahme, unterschiedliche Gruppierungen, spielt alles keine Rolle mehr ab jetzt. Jeder, der an ihn glaubt, empfängt durch seinen Namen Vergebung der Sünden. Und das wird hier bestätigt ab Vers 44. Und damit kommen wir schon langsam in die Zielgerade. Noch während Petrus sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Die jüdischen Gläubigen, die also mit Petrus zusammenkamen, die vom Judentum her sich ja irgendwie schon immer mit Gott, dem Gott der Bibel, beschäftigt haben, für die war es klar, dass Juden eigentlich zum auserwählten Volk gehörten, dass die Kontakt mit Gott hatten. Aber das, was sie hier sahen und hörten, das erschrak sie. Die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, staunten, das ist, manche Übersetzungen sagen auch, entsetzten sich, dass Gott auch nicht Juden den Heiligen Geist schenkte. Epheser 2, 11 bis 18 lese ich gleich noch dazu. Die ursprüngliche Titel der heutigen Botschaft lautet ja, Wo haben wir's? Pfingstbotschaft für die Heiden. Wir wissen, dass die Pfingstbotschaft ja in Kapitel 2 der Apostelgeschichte ist. Es betraf nur Juden, die auch durch die gleichen Umstände, wie wir es hier gleich lesen, zum Glauben kamen, die nahezu ähnliche Botschaft gehört haben. Jesus allein kann retten, nimm ihn an, wenn du nicht in die Verdammnis gehen möchtest. Und das erleben wir hier. Allerdings, und das ist eben ganz neu für Petrus und für die, die mit ihm reisen, dass es sich hier um Nichtjuden handelte, praktisch um Heiden, die auch nicht vorher zum Judentum übergelaufen sind. Woran erkannten sie, dass diese Menschen zum Glauben kamen? Noch einmal Vers 43. Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass Gott auch Nichtjuden den Heiligen Geist schenkte. Denn sie hörten sie in anderen Sprachen reden und Gott loben. Da fragte Petrus, wenn das so ist, die gleichen Situationen wie damals zu Pfingsten, als wir zum Glauben kamen, wir, die Apostel und alle, die dabei waren. Es drückte sich dadurch aus, dass sie plötzlich in anderen Sprachen, die sie nie gelernt hatten, sprechen konnten. Andere konnten sie verstehen und sie lobten Gott. Und da fragt Petrus in dieser Situation, wo das auch hier bei Cornelius und allen, die dabei sind, passiert. Wer könnte jetzt noch etwas dagegen einwenden, dass sie getauft werden, da sie den Heiligen Geist empfangen haben, genau wie wir? Und damit sind wir schon wieder am Ende hier bei unserem Taufgottesdienst. Sie haben den Heiligen Geist empfangen, sie sind dadurch zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen und sie durften das bezeugen und bekunden durch diese äußere Handlung der Taufe, die nicht errettet und doch so wichtig und biblisch ist, denn dadurch bezeugen wir, dass wir Jesus als Heiland angenommen haben. Und er gab Anweisung, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Anschließend baten sie Petrus, noch einige Tage bei ihm zu bleiben. Das war ein Ereignis. Erst die Juden kamen zum Glauben, dann die Personen aus Samaria und Umgebung. Das war so ein Mischvolk, teils Juden, teils Heiden, die sich so einen selbstgemischten Religion zusammengemixt haben. Aber jetzt hier in Kapitel 10 eine Wende in der Apostelgeschichte. Auch die Heiden sind eingeladen. Alle, auch sie, alle, die hier sind, sind eingeladen, diesen Jesus Christus, der gehorsam war, in diese Welt gekommen ist, um am Kreuz für unsere Schuld und Sünde zu sterben, diesen Jesus ganz bewusst, so wie ich es vor 44 Jahren auch getan habe, bei einer Verkündigung am letzten Abend, wo ich einfach keine Ruhe hatte, bis ich auch diesen Jesus erfahren durfte. Nicht irgendwie spektakulär, sondern einfach, indem ich gesagt habe in einem Gebet, Herr Jesus, wenn es dich gibt, wie ich das hier die letzten Tage gehört habe, dann komm du bitte auch in mein Leben, verändere mich, mache mich zu deinem Jünger. Es gab keinen Knall, aber ab dem Zeitpunkt habe ich die Bibel mit Gewinn gelesen. Bis dahin habe ich gesagt, ich verstehe nur Bahnhof. Jetzt erkannte ich mehr und mehr im Laufe der Zeit, was der Wille Gottes ist, den er uns in seinem Wort kundgetan hat und dass ich das Bedürfnis hatte, mit anderen Kindern Gottes Gemeinschaft zu haben. So sehen wir es ja hier auch am Abschluss von Kapitel 10. Sie baten Petrus, noch einige Tage bei ihnen zu bleiben. Ich glaube, da gab es noch viel Gesprächsstoff. Heute haben wir das Schöne, dass wir auch noch bleiben können, vielleicht nicht einige Tage, aber auf jeden Fall bis zum Mittagessen. Wir können miteinander sprechen, wir können ins Gebet kommen. Eins ist ab der Apostelgeschichte 10 neu. Und das steht, und damit schließe ich, im Galaterbrief kurz zusammengefasst in Kapitel 3 und für damalige Verhältnisse war das eben die Sensation für das jüdische Volk, die sich bis dahin immer abgeschottet hatten von allen Nichtjuden. Da heißt es in Galater 3, ab Vers 26. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, ohne Ausnahme, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche. Grieche, man könnte auch sagen Heide, also nicht Jude. Da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Gemeinde Jesu, seit dem Zeitpunkt, seit dem Erlebnis, das Petrus bei Cornelius hatte, besteht nicht nur aus Juden, sondern aus Juden und Heiden. Vergangenheit spielt keine Rolle mehr, allein die Herzenseinstellung. Amen.